Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin der Florian und auch heute schauen wir, was Richtung moderne Arbeiten, State of the Art ist, wie Produktivität funktioniert. Und wir haben diesen tollen Titel und wir werden heute so ein bisschen in Thesen arbeiten und vielleicht auch ein bisschen in Streitthemen arbeiten. Produktivität und oder New Work. Schließt sich das aus oder ergänzt sich das Ganze? Wie funktioniert das? Ich habe mit meinem Gast eigentlich gerade schon 2 Podcast-Folgen im Vorfeld aufgenommen. Unsere Stimmbänder sind auf jeden Fall schon gut gelockert. Wir haben hier sehr, sehr viele Thesen diskutiert und auch sehr viele Theorien durchgespielt und ein bisschen geschaut, was ist eigentlich gerade das Hauptproblem, wo arbeiten gerade Teams, was ist gerade gut, was läuft gerade schlecht. Und vieles davon werden wir bestimmt gleich nochmal aufgreifen. Aber erstmal, Lea, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Ich bin Lea Schwilk, die Geschäftsführerin mit meiner Kollegin Lydia Zillmann von Avilox. Wir sind eine Beratungsfirma aus Leipzig und im Endeffekt begleiten wir tatsächlich Unternehmen in Richtung moderne Arbeitswelt. Deswegen freue ich mich total, hier in deinem Podcast dabei zu sein und bin auch gespannt auf deine Thesen oder Hypothesen, die du so im Gepäck hast für heute.
Ja, ich freue mich auch sehr darauf. Ist ganz spannend, weil für die, die es jetzt nicht wissen oder vom Namen her ja nicht mitbekommen haben, deine Schwester war ja neulich im Podcast, die Julia. Ja. Da hatten wir zum Thema sauber führen gesprochen und von daher sehr interessant jetzt zu gucken, wie viel Einfluss von dir vielleicht auf ihren Führungsstil auch dann kommen ist. Vielleicht erkennt der eine oder die andere dann auch die eine Parallele, die dann vielleicht existiert, aber da schauen wir mal. Bevor wir einsteigen in unser Thema, die Standardfrage auch an dich. Was gibt denn dir Energie bei der Arbeit?
Mir gibt Energie, ich habe tatsächlich gestern erst drüber nachgedacht, da habe ich jetzt Glück. Ich habe gestern drüber nachgedacht, was ist es eigentlich? Und mir sind so Situationen vor Augen gekommen, wo ich das Gefühl hatte, dass durch mein Wirken die Menschen hinterher glücklicher und zufriedener gearbeitet haben. Oder irgendwie, na, vielleicht ist es auch nicht unbedingt immer alles so mit Produktivität zu übertiteln, aber sie haben hinterher ein Gefühl, dass das, was sie tun, sinnvoll ist, dass es wichtig ist, was sie tun, dass sie auch ein tolles Team haben, wo sie sich wohlfühlen, wo man miteinander sprechen kann. Und da gab es einfach so ein paar Situationen, die mir sofort ins Auge gesprungen sind, wo ich drüber nachgedacht habe, weil wir teilweise Kunden auch schon sehr lange begleiten und man erkennt dann so Veränderungen in den Menschen. Und das sich mal so vor Augen zu führen, das ist etwas, was mich sehr stark bewegt und mir Energie gibt, diese Veränderung zu sehen am Ende, genau.
Das ist ein schönes Ziel. Woran liegt das? Ist das, weil die Leute, dieses Wort Wirksamkeit, liegt es an der Wirksamkeit, dass die Leute erkennen, was tragen sie zur Arbeit bei oder was tragen sie zum Gesamterfolg der Organisation bei, beziehungsweise welchen Kunden machen sie glücklich, durch welches Produkt? Oder liegt es einfach eher mehr an der Arbeitsmethodik? Woran glaubst du, dass das die Leute dann zufriedener sind? Was ist das, was da rauskommt?
Also ich sehe es tatsächlich ein bisschen vielschichtiger, als jetzt einfach zu sagen, sie wissen, was sie tun und freuen sich daran. Darüber haben wir jetzt gerade im Vorfeld sehr intensiv gesprochen. Ich glaube, das ist etwas, was sehr wichtig ist. Also ich muss schon wissen, was mein Beitrag ist und worauf ich auch stolz sein kann am Ende des Tages. Und ich glaube aber, das, was mich vor allen Dingen bewegt, ist, wenn ich merke, dass die Leute aus sich herauskommen und mutig sind und vielleicht an der einen oder anderen Stelle mitgestalten und natürlich die Rahmenbedingungen auch irgendwie dafür da sind, dass sie mitgestalten dürfen. Ja, das sind wir wieder beim Stichwort Selbstorganisation. Und aber auch mutig sind, dieses Feld auch einzunehmen und auch ihre Ideen zu teilen und vielleicht auch zu sagen, nee, ich sehe das anders, ich würde es anders handhaben, lass uns das doch mal probieren und dann am Ende sehen, dass das richtig gut geklappt hat und dass sie dann irgendwie stolz auf das sind, was sie selber erschaffen haben. Und da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis mit dem eigenen Beitrag natürlich. Aber ich glaube, in diesen Mut zu gelangen und sich was zuzutrauen und vielleicht auch ein Team hinter sich zu haben, was einen bestärkt, ich glaube, das ist es.
Was auch glücklich bei der Arbeit dann macht. Also dieses Thema Selbstbestimmung, ich darf frei entscheiden, ich darf Dinge verändern, ich darf Dinge vorantreiben. Das müssen ja nicht immer gleich die ganz, ganz großen Transformationen sein, aber dass es Kleinigkeiten im Alltag sind, genau, wo ich denke, ja, ich habe das, was in meiner Wertschöpfungskette passiert, auch so ein bisschen weit in der Hand und darf Dinge an diesem Zyklus auch verändern oder dazu beitragen. Glaubst du, dass das auch wirklich zum Arbeitsglück dazu zählt, dass ich das habe?
Ich glaube schon. Weil ansonsten bin ich relativ schnell in so einer, in einem gefühlten Abhängigkeitsverhältnis. Also andere entscheiden für mich und bestenfalls finde ich die Entscheidung noch gut und kann sie mittragen. Im schlimmsten Fall finde ich sie nicht gut und muss sie irgendwie ertragen. Und wenn man lange Dinge erträgt, dann würde ich sagen, ist das nicht die Definition von Glück. Ja.
Okay. Wir wollen ja heute ein bisschen in Hypothesen arbeiten und ich spiele jetzt sozusagen mal den Konterpart heute und du guckst, dass wir es auflösen, weil du ja gesagt hast, ihr beratet selber zum Thema Modern Work und wisst sozusagen eigentlich genau, was die Kunden brauchen, hoffnungsvoll. Ich stelle jetzt sozusagen mal so ein bisschen den Konterpart hierher und sage, ja, New Work, das ist doch das Thema hier, wo die Leute so in coolen Cafés sitzen, dann arbeiten, wenn es ihnen passt, vor allem eher viele Wissensmitarbeitende trifft und sozusagen wenig Struktur herrscht. Ich fange mal morgens um 6 an, dann mache ich 3 Stunden Pause, dann arbeite ich abends wieder und ich lege mir meinen Tag so ein bisschen so zurecht. Das kann doch im Team gar nicht funktionieren. Wenn ja jeder arbeitet, wie er will, wann er will, wo er will, das kann doch am Ende gar nicht auf das Thema der Wertschöpfung einzahlen. These. Lass uns das mal auseinandernehmen.
Genau, also wir können es, ich finde schon, man kann es auseinandernehmen, weil das ja so ein bisschen, ja, dieses Buzzword New Work auch häufig mit sich bringt. Ne? Das sind dann die, wie du sagst, die im Café sitzen mit ihrem Healthy Smoothie und dann irgendwie das alles so nach ihren Gutdünken machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie Obstkorb. Ich glaube, das ist nicht die Definition von New Work, jedenfalls nicht meine. Weil New Work bedeutet für mich nicht, nur auf mich zu gucken und auf meine Bedürfnisse und auf das, wie ich jetzt gerne meinen Tag strukturieren möchte und was ich gerne machen möchte. Ich glaube, dass New Work immer auch eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Und wenn ich als Team agiere, dann muss ich auch in einem New Work-Kontext gucken, was ist unser Beitrag als Team und was ist mein Beitrag, damit wir als Team gut funktionieren. Und da muss ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal Kompromisse eingehen oder auch gucken, dass ich ja auch meine Kollegen unterstütze, dass ich auch nicht nur darauf gucke, dass ich jetzt früh schön Feierabend mache und jetzt irgendwie noch eine Runde surfen gehen möchte zum Beispiel, ne? Sondern dass ich sehe, nee, guck mal, die anderen, die hängen da noch irgendwo fest. Und klar, das ist irgendwie vielleicht nicht meine Rolle. Wir haben auch gerade über Rollenflexibilität, würde ich mal sagen, gesprochen. Und ja, vielleicht ist es in dem Moment da nicht meine Rolle, aber es ist mein Teamgedanke, was mich trägt. Und dann mache ich vielleicht mal eine halbe Stunde länger. Aber dadurch ist mein Kollege nicht 3 Stunden alleine da irgendwie am Werkeln, sondern vielleicht auch nur noch die halbe Stunde. Und man hat am Ende aber ein schnelleres und besseres Ergebnis. Also ich finde, New Work kann man nicht als Individualsache verstehen.
Das heißt, es kommt stark auf das Team drauf an. Dann lass uns mal auf das Team konzentrieren. Brauchst du eine Systemtheorie für ein Team, damit so ein Team funktionieren kann? Oder brauchst du ein funktionierendes, vorgegebenes System?
Ich glaube, es braucht zumindest eine Art Orientierung. Also auch eine Organisation ist ja in sich ein System, was aus welchen Gründen auch immer genauso aufgesetzt wurde. Und ich glaube, dass dieses System erstmal Orientierung schafft und damit Sicherheit. Und wir haben gerade im Vorfeld ja auch darüber gesprochen, wie viel Unsicherheit auch heutzutage herrscht. Ne? Für die Führungskräfte ist es schwierig, mit dieser Unsicherheit umzugehen, weil Entscheidungen nicht mehr solide getroffen werden können. Jeden Tag kann sich irgendwas ändern. Und auch die Mitarbeitenden haben diese Unsicherheit. Und ich glaube, ein gewisses Maß an Sicherheit zu vermitteln, indem eine Organisation irgendwie aufgebaut ist nach bestimmten Regeln und Prinzipien, ist etwas, was sehr viel stützen kann. Ich glaube aber, das ist nicht das einzige Allheilmittel. Ne? Man hat ja im Endeffekt auch diesen Gedanken bei New Work, dass je mehr Struktur ich im Außen habe, desto weniger brauche ich es, diese Struktur im Inneren. Und je mehr ich in Richtung Selbstorganisation eigentlich gehe und in Richtung New Work, desto mehr muss ich diese eigene Struktur für mich auch, also verinnerlichen, in mir selbst tragen und brauche sie im Außen gar nicht mehr so stark. Und deswegen würde ich fast sagen, dass ich diese Struktur im Außen ein Stück weit als Orientierung brauche. Ich brauche aber auch Menschen, die die Struktur im Inneren tragen. Und sich vielleicht auch, du hast jetzt gerade von Rollen gesprochen, vielleicht auch sich ihrer Rollen wirklich bewusst sind, auch bewusst mal ausbrechen dürfen aus dieser Rolle, aber auch wieder in diese Rolle zurückkehren können. Ne? Und das einem auch ein Stück weit Sicherheit gibt. Oder auch beim Thema Selbstorganisation ist dieses Thema Selbstführung etwas, was sehr stark mit New Work auch in Verbindung gebracht werden muss. Und sich selber zu führen, ist manchmal auch nicht so einfach. Und ich glaube, das ist auch eine Voraussetzung, dass es gut funktioniert in einem Team.
Ja, versuche nochmal den Konterpart jetzt reinzubringen und du versuchst das nochmal aufzuschlüsseln und aufzuklären. Jetzt sagst du, es braucht oder es gibt, umso mehr Struktur von außen reinkommt, umso einfacher ist es auch, die innere Struktur letztlich zu schaffen, weil ich einen Orientierungspunkt habe. Jetzt haben wir ja schon über diese brüchige Welt auch viel gesprochen im Vorfeld, dass ja eben viele Dinge gar nicht mehr so klar sind in der Struktur. Das heißt, ich habe als Team immer weniger daran, wo ich mich eigentlich orientieren kann. Und jetzt die These, brauche ich da nicht eine ganz klare, starke Führungskraft in so einem Team, um eine Orientierung zu geben? Und im besten Fall gebe ich auch noch ganz viel von dieser geglaubten Orientierung innerhalb des Teams vor, durch Prozesse, durch Regeln, durch Teammeetings, durch klare Strukturen, 2 Tage die Woche sehen wir uns im Unternehmen, freitags machen wir unser Daily, freitags machen wir das, etc. Also hilft das nicht, so einem Team an der Produktivität zu arbeiten? Vorsichtiges Fragezeichen.
Also ich glaube tatsächlich, dass in manchen Situationen so eine Klarheit gut tut. Ich glaube aber, dass es heute, da tauschen sich ja auch die Fachexperten sehr intensiv gerade dazu aus, dass man jetzt so einen Hang zurück zum Taylorismus eigentlich hat, ne? Oder zurück zur autoritären Führung, die eben genau die Dinge vorgibt und sagt, wo es lang geht. Und dass es ja vermeintlich so gewünscht ist. Und ich würde das Wort vermeintlich unterstreichen wollen an der Stelle, weil ich glaube nicht, dass es wirklich gewünscht ist, sondern dass es eigentlich darum geht, natürlich schon irgendwie zu zeigen, in welche Richtung das Team unterwegs oder seinen Weg finden soll. Dass es aber vor allen Dingen auch darum geht, als Team eine Kompetenz aufzubauen, auch mit dieser Unsicherheit umzugehen. Und vielleicht auch mal zu überlegen, sind wir so, wie wir jetzt gerade aufgestellt sind. Also das gibt uns Sicherheit, dass wir jetzt gerade so aufgestellt sind, dass wir immer uns freitags treffen, zum Beispiel. Ne? Das ist schön, aber auch ein Format zu schaffen für ein Team. Ich finde, das ist die Führungsaufgabe an der Stelle, ein Format zu haben, wo man mit dem Team gemeinsam darüber reflektiert, ist es diese Struktur, die wir jetzt gerade haben, ist die immer noch richtig? Ist es das immer noch, was es braucht oder brauchen wir was anderes? Und auch die Offenheit zu haben, dass wenn das Team sagt, nee, wir brauchen was anderes, dann darauf reagieren zu können. Ich glaube, das ist das, was, wenn man so will, eine Struktur zum Beispiel ist, die dazu führt, dass man mit dieser Unsicherheit gut umgehen kann als Team. Und diese Struktur ist, finde ich, wichtig und sollte auch gehalten werden. Das ist übrigens etwas, was Teams sehr häufig dann im Rahmen des Tagesgeschäfts auch wieder loslassen möchten. Ne? Also weil man sagt, ach nee, ich habe jetzt ganz viel zu tun, ich habe jetzt keine Zeit, um irgendwie als Team zusammenzukommen und mir irgendwie 2 Stunden die Frage zu stellen, ob wir gut aufgestellt sind als Team. Lass uns diesen Termin doch mal gerne canceln. Und ich glaube, dass es genau der falsche Weg. Ich glaube, dass es das braucht. Und wenn man solche Formate als Team hat, dann braucht es an der Stelle, finde ich, auch diese autoritäre Führung nicht, die das alles vorgibt. Weil die hat ja auch nur eine Perspektive aufs Team, nämlich die Führungsperspektive. Und das Team weiß, finde ich, manchmal teilweise sogar besser, was im Operativen gebraucht ist. Und wenn man eben dieses Format zum Beispiel hat, ne, dann kriegt man als Führungskraft sozusagen diese Perspektiven mit und kann dann auch als Team entscheiden, welchen Weg wollen wir jetzt einschlagen. Ne? Und dann muss ich eben gar nicht mit der Keule rauskommen. Ne? So.
Wie komme ich da hin als Team oder als Führungskraft in so einen Prozess dann auch reinzukommen? Ich könnte jetzt auch unterstellen, kann sagen, mein Team hat ja gar keinen Außenkontakt. Jetzt sagt ja alles, ist ja total Barney da draußen, alles total brüchig, unklar. Wie soll denn jetzt mein Team, was hier jeden Tag seine Aufgaben seit 10 Jahren macht, jetzt plötzlich wissen, wie da draußen die Welt funktioniert und jetzt entscheiden, wie wir hier arbeiten? Ich bin doch die Führungskraft, ich habe jetzt schon 30 Jahre Arbeitserfahrung. Ich kann das doch am besten noch vorgeben. Ich habe doch Kundenkontakt und ich sehe doch da draußen, wie die Welt funktioniert. Und ich bin doch 3-mal im Jahr auf einer Messe. Da sagen die Leute mir doch auch immer gerade, was gerade das Richtige ist. Warum kann ich das denn jetzt nicht vorgeben? Warum kommt ihr denn jetzt alle um die Ecke und sagt so, wir müssen alle besser entscheiden können? Warum ist das denn jetzt besser? So, nochmal diesen Konterpart jetzt auch hingestellt. Lass uns mal versuchen, diese Wandlung von so einem Team zu skizzieren und wo da dann auch diese Produktivität reinkommt. Du hast gerade schon dieses Beispiel genannt mit, ja, wir könnten ja mal dieses Meeting, wo wir mit uns selbst beschäftigen, canceln, um an der Produktivität zu arbeiten, also im operativen Tagesgeschäft. Da denke ich mir als Führungskraft, perfekt, natürlich streichen wir dieses Meeting, haben wir 2 Stunden Produktivität gewonnen. Ist das so?
Nein, ich glaube tatsächlich in Summe nicht. Vermeintlich in dem Moment ja, aber ich habe immer gerne dieses Bild, auch wenn es ein bisschen makaber ist, aber es ist einfach in meinem Kopf eingebrannt, von so einem Menschen, der die ganze Zeit Holz hackt, das Bild kennst du bestimmt, und super produktiv und ne, man sieht so einen Stapel Holz und es wird alles klein gehäckselt und Das funktioniert. Und da ist die Produktivität gegeben. Und im Laufe der Zeit wird die Axt aber stumpf. Und der Mensch ist aber am Rödeln und am Machen und Tun. Und der muss ja produktiv sein und hat noch mehr, was er zu tun hat. Und nimmt sich eben nicht diese Zeit, um diese Axt mal zu schärfen. Und denkt dabei vielleicht, ha, jetzt haben wir diese 2 Stunden gewonnen an produktiver Zeit, indem ich eben weiter mein Holz gehackt habe. Und in Summe ergibt es aber ein negatives Ergebnis, weil ich viel länger brauche, um dieses Holz zu hacken, als hätte ich mir diese 1 Stunde Schleifen mal gegönnt. Und ich glaube, im übertragenen Sinne ist das bei den Teams genauso. Ne, die sind vermeintlich dann produktiv in diesen 2 Stunden, aber würden sie sich diese 2 Stunden mal nehmen, dann würden sie tatsächlich auch vielleicht mehr in so eine Offenheit reinkommen, über Dinge mal zu sprechen, die vielleicht gar nicht so super optimal laufen und die eigentlich der Produktivität im Weg stehen. Wir haben vorhin über das Thema Prozesse sind wir schon drüber gegangen, wie schwerfällig manche Prozesse sind, ne? Mit Unterschriften ausdrucken, einscannen, Unterschrift drauf, wieder weiterschicken und so weiter. Und solche Prozesse auch mal im Team, weil das sind ja nicht immer die großen Prozesse, ehrlicherweise. Ne? Es sind ja manchmal auch teaminterne Prozesse, die total schwerfällig sind. Und sich mal die Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, Moment mal, brauchen wir das eigentlich? Ist das eigentlich sinnvoll, dass wir das so und so handhaben? Und sich auch mal offen zu beginnen und zu sagen, ich weiß, das ist dein Lieblingsprozess, mein lieber Kollege. Ich weiß, du hast ihn gern. Aber ich bin geneigt, mal zu sagen in der Offenheit, dass ich glaube, dass das nicht sinnvoll ist. Und ich hoffe, dass du genauso offen mir jetzt gegenüberstehst und vielleicht auch da loslassen kannst. Und wir finden einen gemeinsamen besseren Weg. Und ich glaube, in Summe schafft das mehr Produktivität, wenn man sich diese Fragen regelmäßig einfach stellt. Und das ist auch nicht immer nur so ein Teambuilding, wir gehen jetzt mal klettern gemeinsam und vertrauen uns hinterher mehr. Ich meine, das ist auch wichtig. Aber ich glaube, es geht tatsächlich auch manchmal darum, wirklich die Verbesserungspotenziale rauszukitzeln. Weil die sonst in den Köpfen einfach drin bleiben. Dann bin ich super beschäftigt, habe meine täglichen Aufgaben im Kopf und denke immer, ja, das ist ja dieser schwierige Prozess. Aber ich äußere es gar nicht. Und dann weiß der andere es nicht und wir verdusseln unsere Zeit mit unnötigen Prozessen, ne? Als Beispiel. Genau, das würde ich jetzt darauf reagieren. Ja,
so sind auch, das. Genau, das sind auch sehr, sehr lokale Optimierungen. Ich möchte nochmal ein Bild skizzieren. Wir sprechen ja auch über das Thema Produktivität beziehungsweise dass Teams eigentlich sinnvoll an der Wertschöpfung arbeiten. Nehmen wir mal das Holzhacker-Beispiel. Jetzt sich zu optimieren, zu sagen, wir müssen diese Klinge schärfen, das ist, glaube ich, so Phase 1 für viele Teams in der Optimierung Richtung modernerer Arbeitsformen, zu sagen, wir müssen da sozusagen auch Reviews einbauen, wir müssen auf uns selber gucken, wir müssen gucken, was wir innerhalb unseres Teams an Arbeitsthematiken verbessern können. Ich glaube, da sind viele Teams auch schon dran vorbei an diesem Szenario, dass sie schon soweit sind. Manche stecken vielleicht gerade noch drin, manche haben es bis heute noch nicht verstanden, dass man daran arbeiten sollte. Aber ich glaube, das ist auch noch relativ einfach auch von der Argumentation zu verstehen, warum man das tun sollte, wenn man gerade solche Beispiele hat. Jetzt würde ich eine zweite Phase aufmachen in diesem Holzhacker-Beispiel und sagen, dass das Team eigentlich darüber reflektieren müsste, ob das Holz überhaupt noch gehackt werden müsste. Also ist es überhaupt noch notwendig, das zu tun? Oder ist es vielleicht aus tausenden von Gründen vielleicht besser, nur den Baum zu fällen und dann vielleicht lokal vor Ort zu hacken, wo der Baum dann hinkommt, weil es dann schneller, einfacher geht, besser verteilt werden kann, besser transportiert werden kann? Oder ich vielleicht erkannt habe, dass die Kunden Spaß daran haben, das Holz selber zu hacken und ich eigentlich den Baumstamm ausliefern soll und gar nicht mehr die gehackten Holzsplitter, weil die Leute jetzt frustriert sind, dass sie das ja nur noch so kaufen können und gar nicht den ganzen Baum kaufen können. Das wäre sozusagen Phase 2, dass ich sozusagen dieses ganze Thematik auch hinterfrage in der Wertschöpfung. Und Phase 3 wäre, ist denn das Thema Holzhacken überhaupt noch, also diesen Baum zu fällen, überhaupt noch die Thematik in meinem Alltag? Oder brauche ich nicht eigentlich ein elektrisches Gerät? Oder muss ich nicht einen Weg schaffen, dass die Leute selber in den Wald kommen dürfen, um das Holz zu hacken? Oder muss ich nicht eigentlich nebenbei schon an einem ganz neuen Produkt arbeiten und vielleicht ein anderes Brennmaterial entwickeln? Oder vielleicht sogar an einer anderen Thematik arbeiten, dass es vielleicht Holz gar nicht mehr braucht zum Heizen, sondern ich vielleicht eine Wärmepumpe entwickle und dadurch Holz gar nicht mehr benötigt wird an der Stelle, sondern nur noch Elektrizität und da brauche ich dann kein Holz mehr, sondern vielleicht eher Solarpanels. Und auf einmal tue ich nicht mehr Holz hacken, sondern ich baue plötzlich Solarpanels, damit die Leute ihre Wärmepumpe betreiben können. Also diesen Shift sozusagen zu auch erkennen in der Wertschöpfung eines Teams. Das will ich jetzt mal so in 3 Phasen unterteilen. Das eine ist diese lokale Prozessoptimierung. Ich muss meine Axt schärfen. Das zweite war, wie gehe ich mit dem Kunden um an der Stelle? Ist Holzhacken überhaupt der richtige Prozessschritt an der Stelle oder muss ich den eigentlich ersetzen? Versus ich hinterfrage auch meine ganze Wertschöpfung und ich kann auf die komplette Marktdynamik auch als Team reagieren. In diesen drei Phasen bewegen sich, glaube ich, Teams. Und da würde ich jetzt gerne mal einsteigen, weil wir haben ja gefragt, schließt sich diese moderne Arbeitsmethodik mit dieser Wertschöpfung ein oder aus? Also hilft das, darauf zu agieren? Und jetzt würde ich diese einzelnen Phasen gerne mal kurz durchgehen und schauen, wo kann das Thema New Work helfen und wo müssen welche Rahmenparameter geschaffen werden?
Genau, also auf der zweiten Ebene ist ja im Endeffekt auch als Unternehmen nochmal zu hinterfragen, gibt es vielleicht auch Marktdynamiken, die anders sind. Ne? Und da kommen wir bei dem ganzen Thema strategische Ausrichtung ja an. Und aus meiner Sicht ist es so, dass New Work im Kerngedanken das Thema Selbstorganisation ja mit verinnerlicht. Ne? Also quasi selber unternehmerisch mitzudenken. So würde ich das verstehen. Und das heißt, New Work bedeutet nicht nur Selbstorganisation im Sinne von, ich darf auch Dinge entscheiden, sondern ich trage diese Entscheidung. Ich bereite die Entscheidung auch vor. Ich mache mir Gedanken, ich hinterfrage mich, ich hinterfrage aber auch sozusagen das System und bin auch unternehmerisch aktiv. Dafür brauche ich natürlich Zahlen, Daten, Fakten. Ne, die müssen transparent sein. Also New Work bedeutet auch in meinen Augen, dass ich auf Unternehmenskennzahlen jederzeit schauen kann, um meine Entscheidungen auch unternehmerisch fällen zu können. Dafür muss ich aber vielleicht auch aus Mitarbeiterperspektive befähigt werden. Wie gehe ich mit diesen Zahlen um? Was sagen mir diese Zahlen? Wie kann ich die vielleicht auch ins Verhältnis setzen? Und ich muss auch ja, in der Strategiearbeit im Endeffekt einen Prozess etablieren. Wie umfangreich und groß, das hängt vom Unternehmen ab. Aber einen Prozess etablieren, wo man sich diese Fragen auch mal stellt. Und ich glaube, dass es teilweise heutzutage sehr häufig so ist, dass man für diese strategische Arbeit sehr wenig Zeit hat. Na, also dann hat man irgendwie zwischendurch ein Meeting, dann hat man eine halbe Stunde Zeit und jetzt denkt ihr mal in einer halben Stunde irgendwie was Tolles aus. Ja, das funktioniert nicht. Na, und ich glaube, die Bereitschaft, gerade in der heutigen Zeit, wo sehr viel Unsicherheit da ist, ne, VUCA-Welt, Barney, wie auch immer man das nennen mag, wo man eben nicht weiß, ist das, was ich hier eigentlich tue, ist das langfristig sinnvoll, braucht man tatsächlich Zeit, um das kritisch zu hinterfragen. Und ob das jetzt ein OKR-Zyklus ist, ihr macht das ja nochmal ein Stück weit auch anders und brecht es dann erst in OKR-Zyklen runter. Oder ob man das anders angeht, ich glaube, das muss jeder Unternehmer oder jede Organisation für sich herausfinden. Aber generell ein Zeitkontingent zu haben, um diese kritischen Fragen sich mal zu überlegen und auch mit Zeit daran zu arbeiten, das ist es, was es in meinen Augen braucht und was ich auch mit New Work verbinde. Also sich unternehmerisch mit dem Ganzen zu befassen.
Ja, jetzt komme ich wieder mit der steilen These. Jetzt muss sich da jeder mit beschäftigen. Jetzt muss ich da aus dem Holzhacker einen halben BWLer machen, weil der muss ja jetzt Zahlen lesen können. Jetzt muss ich neue Formate einführen. Jetzt muss ich immer noch Zeit einräumen, Strategiearbeit zu machen. Wenn ich jetzt auf die Produktivitätszahlen drauf gucke, sehe ich sozusagen die Zeit schwinden, dass er Holz hackt und bin nachher irgendwann bei 70, 50, 40% seiner Arbeitszeit angekommen, dass er dann nur noch Holz hackt. Und weil der Rest der Zeit plötzlich für Strategiearbeit drauf geht und für andere Themen. Wie passt das zum Thema Wertschöpfung zusammen? Wie kann ich diesen Knoten den Leuten erklären, dass das sinnvoll investierte Zeit ist?
Also erstmal würde ich darauf reagieren, das heißt ja auch nicht, dass jeder jetzt zwingend da irgendwie dabei sein muss. Ne? Vielleicht kann man das auch in einem rollierenden System machen. Wir bei Avilox als Beispiel haben auch wenn man so will, ein Strategie-Meeting, wo wir mit verschiedenen Menschen zusammenkommen, die für ein Jahr gewählt eine Art fachliche Führungsaufgabe haben und die sich auch mit strategischen Themen auseinandersetzen. Das heißt, man muss auch nicht immer dann sagen, New Work heißt, alle müssen bei jeder Entscheidung mitwirken. Ich glaube, das ist auch etwas, was häufig in diesen Idealbildern irgendwie so drinne steckt, dass es ja, so ein demokratisch und jetzt darf der Praktikant und Azubine und die langjährige Mitarbeiterin und wer auch immer, alle sitzen jetzt in einem Raum und gemeinsam wird dann entschieden. Ich glaube, das ist zu trivial. Ich glaube, dass man sich gut überlegen sollte in der Organisation, wie komme ich zu welchen Entscheidungen und wer wirkt wie mit und wie kommen, also ne, welche Entscheidungspraktik liegt auch dahinter. Ich glaube, dass das ist wichtig, da auch ein System aufzubauen, was, was trägt und was auch produktiv ist übrigens, weil es ist aus meiner Sicht nicht produktiv, bei jeder Entscheidung erstmal alle zu befragen. Das ist das eine. Und das andere ist, also es braucht nicht immer zwingend jeden. Und man muss auch gucken, dass die Zeit, die für strategische Arbeit dann zur Verfügung gestellt wird, vielleicht muss man da auch eine Art Kontingent dahinter setzen. Man kann zum Beispiel auch sagen, ne, also die produktive Zeit ist 60%, 30% ist für Strategiearbeit, das, um auch Klarheit zu geben. Ne, also auch das kann man sich überlegen. Und diese 30% jetzt mal fiktiv als Zahl, ne, als Beispiel, ist aber auch produktive Zeit. Also aus meiner Sicht ist Strategiearbeit oder Zeit, die ich für Strategiearbeit nutze, nicht unproduktive Zeit, weil ich mir ja tatsächlich dringende und wichtige Fragen stelle. Also ich würde tatsächlich eine steile Gegenthese in den Raum werfen, die da heißt, für mich bedeutet Strategiearbeit auch produktive Zeit. Es kommt darauf an, wie man sich dem Thema nähert. Ne? Wenn man jetzt natürlich, keine Ahnung, sich einmal im Monat trifft und immer die gleichen Fragen stellt und immer die gleichen Antworten findet und das jetzt irgendwie hier so ein Jahr durchzieht, ich glaube, das ist nicht produktiv. Ne? Da sind wir uns einig. Aber im besten Falle sind diese Zeiten, wo man sich trifft, zu strategischen Themen auch gut vorbereitet, haben eine klare Agenda, eine klare Methode, sodass man auch ein gutes Ergebnis am Ende hat, worauf man sich dann beziehen kann und was am Ende im besten Falle die Organisation so voranbringt, wie du sagst, dass man vielleicht auch überlegt, ist das jetzt überhaupt noch das klein gehackselte Holz oder ist es jetzt was Größeres? Was sagen vielleicht auch unsere Kunden dazu? Also vielleicht auch den Aspekt nochmal mit reinzunehmen, wäre wahrscheinlich wichtig an der Stelle. Und dann ist das produktive Zeit, na klar.
Vielleicht mal ein konkretes Beispiel, du hast darüber gesprochen, Dinge entscheiden zu können und auch darüber zu sprechen, wie man Dinge entscheidet. Nennst du mal ein konkretes Beispiel aus dem Bereich Modern Work. Wie sieht denn so ein Entscheidungsfindungsprozess aus? Früher, ganz klassisch, eine Frage, ich gehe zu meinem Teamlead und der soll mir das beantworten oder sie soll mir das beantworten. Dann habe ich ja meine Entscheidung. Ich muss durch die Tür reingehen, kriege ich sofort eine Antwort im besten Fall, habe ich meine Entscheidung. Wie sieht denn das im Bereich Modern Work aus? Wie kriege ich es denn hin, wenn wir jetzt Rollen aufgebaut haben, verteilte Teams aufgebaut haben und vor allem auch verteilte Führung aufgebaut haben? Ich weiß, wie wir Dinge entscheiden und zu welcher Person ich gehen muss und welchen Entscheidungsrahmen ich auch persönlich habe. Also auch das, ne? Also jetzt kommt ein Problem auf. Und jetzt sagen wir mal, ich erkenne, dass die Baumstämme nicht mehr gehackt werden müssen, weil der Kunde das gerne lieber selber zu Hause macht. Habe ich jetzt diese Entscheidungsgewalt, diese gravierende Veränderung in unserem Geschäft zu treffen? Ja oder nein? Und wenn ich sie habe, wie bin ich denn dahin gekommen, dass sozusagen das entschieden werden kann?
Also ich glaube, als Orientierungspunkt lohnt es sich, nicht nur eine klare Rollen im Team zu haben. Ne? Also dass ich zum Beispiel auch weiß, wenn ich jetzt eine Frage habe oder ein Thema, dass ich auch weiß, wohin ich mich wenden kann. Und das ist eben nicht immer nur die Führungskraft. Ich glaube, das ist wichtig. Das ist etwas, was ich zumindest auch mit New Work verstehe, nämlich rollenbasiert zu arbeiten. Also ich habe quasi nicht nur den einen Ansprechpartner, sondern ich habe mehrere im Team, die bestenfalls zu meiner Fragestellung irgendwie passen. Und das andere ist, wie auch immer man das bezeichnet, Delegation Board, Entscheidungsmatrix heißt es bei uns, man kann es nennen, wie man will, aber ein Orientierungscluster zu haben, welche Entscheidung wird denn wo, auf welcher Weise getroffen. Und als Beispiel bei uns ist der Grundtenor, und das ist für diejenigen, die neu zu uns kommen, etwas, wo man auch erstmal reinfinden muss, aber der Grundtenor ist immer der konsultative Einzelentscheid. Also im Falle einer Frage ist es immer erstmal der konsultative Einzelentscheid. Das heißt, ich trage die Verantwortung und die Entscheidung, muss aber mich vorher beraten, am besten durch Experten. Also wenn ich jetzt eine finanzielle Frage habe als Beispiel, ne, dann weiß ich, wer ist für den finanziellen Part irgendwie zuständig, wer hat diese Rolle. Dann frage ich diese Person und hole mir den Rat ein. Ich frage auch nochmal Leute, die es irgendwie betrifft, ne, meine Entscheidung, und bin damit ausgestattet und kann dann meine Entscheidung treffen, muss aber auch dafür einstehen. Und ich weiß noch, wie ich damals bei Avilox angefangen habe, hatte ich recht schnell diesen Fall, dass ich eine Investitionsentscheidung treffen sollte. Und ich dachte, das kann ich gar nicht machen. Das muss doch die Chefin entscheiden. Und der erste Impuls war natürlich, zur Chefin zu gehen und zu sagen, hier, guck mal, ich habe da so eine Idee, entscheide doch mal. Und dann hieß es, nee, das ist hier bei uns nicht der Weg, das musst du entscheiden. nach diesem Prinzip des konsultativen Einzelentscheids. Und ich war total überfordert in dem Moment, dachte mir, das kann ich doch gar nicht machen und wie soll ich denn da nachts schlafen? Und ich bin eigentlich doch ganz froh, dass es der andere entscheidet. Ne? Und das ist halt so ein Entwicklungsweg, dann auch zu sagen, nee, die Struktur gibt es vor und wir vertrauen dir auch, Lea, dass du das entscheiden darfst. Und ich habe mir dieses Vertrauen dann auch mit der Zeit aufgebaut, dass ich mir auch sicher wurde, ne, dass ich diese Entscheidungen auch mittreffen kann. Und es gibt aber natürlich auch andere Entscheidungen, die klar an Rollen gebunden sind. Ne? Also wo dann, ob das jetzt ein Konsentverfahren ist in der Runde, wo die Führungskräfte, ne, aber es heißen nicht Führungskräfte, sondern Clusterleads, sind auch für ein Jahr gewählt per kollegialer Rollenwahl. Und die müssen bestimmte Dinge, auch strategische Dinge, entscheiden. Ne? Und jetzt in deinem Beispiel mit dem Holz, das wäre jetzt schon eine sehr weit- oder tragfähige, also ne, das ist ja schon eine weitreichende Entscheidung, so rum. Das würde zum Beispiel in unserem Fall in dieser Clusterlead-Runde entschieden werden, ne, als Beispiel. Und ich glaube, so eine Orientierung zu haben, ist für ein Team, was sich oder was in Richtung New Work gehen möchte, total wichtig, diese Klarheit für sich zu haben, wo wird was wie entschieden, aber halt auch mit dieser gewissen Öffnung, was auch ein Loslassen für die Führungskräfte bedeutet, ne? Also auch Dinge abzugeben.
Oder brauchen wir noch Führungskräfte in dem System?
Aus meiner Sicht ja, tatsächlich. Ich denke, dass mit den Jahren immer mehr Anforderungen an Führungskräfte irgendwie draufgeladen wurden. Wir hatten gerade schon dieses Bild, dass diese Kette an Dingen, wo ich hingucken soll als Führungskraft. Ich soll strategische Arbeit leisten, ich bin der strategische Lead, ich bin auch noch die disziplinarische Führungskraft, ich bin auch noch die fachliche Führungskraft, die irgendwie bei Problemen hilft, ich bin auch noch der Coach und Mentor. Also ich habe ja so eine riesen Latte an Themen, die ich anscheinend zu bedienen habe, und ich glaube, das überfordert sehr viele. Ich glaube, das ist auch gar nicht, es ist auch nicht produktiv, wenn alles in einer Person gebündelt ist, weil das dann ein absoluter Flaschenhals ist für ganz unterschiedliche Fragestellungen. Und da auch in eine Öffnung reinzugehen und zu sagen, hey, das muss nicht so sein. Wir können es auch im Team aufteilen. Wir können bestimmte Aufgaben auch ins Team verlagern. Und ob ich das jetzt an eine bestimmte Person im Team verlagere und daraus eine Rolle baue oder ob ich einfach sage, das ist eine Teamverantwortung. Zum Beispiel Onboarding, immer wieder großes Thema, wo ganz häufig gesagt wird, ja, das macht halt, das macht die Frau Müller. Die Frau Müller macht unsere Einarbeitung. Und dann denke ich mir immer so, nee, der Mensch muss ja in dem Team ankommen. Eigentlich ist es eine Teamaufgabe, diese Person auch gut ins Team zu integrieren. Und da reicht es nicht, wenn eine Person im Team sich dann um diese Einarbeitung kümmert. Und ich glaube tatsächlich, also diese Frage, was von diesen Führungsaufgaben können vielleicht ins Team überwandern, in welcher Form, was für Entscheidungen hängen da dran, ich glaube, das ist wichtig. Und es gibt aber trotzdem Momente, wo es schon eine Führungskraft in meinen Augen braucht, um zum Beispiel diesen Rahmen zu halten, um sicherzustellen, dass zum Beispiel diese Struktur, die man sich dann vornimmt, ne, ob das jetzt eine Retrospektive ist, ob das jetzt das Delegation Board ist, was der Kuckuck, ne, also sozusagen der Hüter dieses Rahmens, vielleicht auch eine Person, die ein Stück weit von oben auf das Team schaut oder auf die Organisation, geht es der Organisation in sich gut oder müssen wir irgendwo hingucken? Ich glaube, dass es das am Ende immer noch brauchen wird, auch in einem New Work-Unternehmen. Und bei uns als Beispiel, wir sind natürlich an dem deutschen Recht auch, kommen an dem deutschen Recht nicht vorbei. Wir haben auch eine Geschäftsführung, das teilen wir uns, die Lydia und ich. Und wir haben aber auch disziplinarische Führungskräfte, wenn man so möchte, die heißen bei uns Entwicklungsbegleiter, die einfach auf die Menschen gucken, auf die Entwicklung der Menschen, aber die natürlich auch ihre Fürsorgepflicht ein Stück weit im Blick haben. Ne? Also geht es ihnen gut, muss man irgendwelche Weichen stellen, die vielleicht abseits der Selbstführung irgendwann auch eine Führung brauchen. Ja, insofern würde ich die Frage mit Ja beantworten.
Okay, sehr gut. Du sprichst sehr viel von der Organisation, der New Work-Organisation. Kann New Work nur auf der gesamten Organisation funktionieren? Ich frage aus der Prämisse heraus, ich nehme jetzt das Beispiel von dir, von eben von dem Team und ich sage so, hey, wir im Team wollen New Work machen. Ich möchte, dass meine Mitarbeitende eher Entscheidungen treffen. Jetzt hast du dieses Budgetbeispiel zum Beispiel von dir genannt. Jetzt sage ich, hey Lea, du darfst sozusagen vollkommen frei über das Budget entscheiden, weil ist ja deine Verantwortung. Jetzt kommt so ein Fall und du sagst halt, okay, ich muss 1.000 Euro ausgeben, darf ich selber entscheiden. Jetzt ist der Rest der Organisation aber vielleicht eher ein bisschen starrer ausgelegt, um es vorsichtig auszudrücken. Und jetzt musst du mit dieser Entscheidung, die du selbstständig getroffen hast, aber trotzdem zu deiner Chefin gehen und sagen, kannst du bitte den Antrag ausfüllen? Kannst du es bitte dem Finanzteam geben? Das gibt es der Buchhaltung. Und dann prüft der Zentraleinkäufer nochmal nach. Ist es denn wirklich okay, dass wir jetzt 1.000 Euro für eine Software, die Lilea hier entschieden hat, ausgeben? Dann guckt die IT nochmal drauf und sagt, so ist es denn jetzt datenschutztechnisch eigentlich wirklich okay? Und dann hast du noch irgendwie 3 Termine vor einem anderen Gremium und zack, läufst du irgendwie eine Schleife und denkst du so, ja schön, dass ich es jetzt entschieden habe, aber eigentlich habe ich die Aufgabe von meiner Chefin, gerade auf mich verlagert, all diese Gremien abzulaufen. Und diese Entscheidung wird noch 1.000 Mal hinterfragt und ich muss sie noch 1.000 Mal verteidigen. Am Ende kriege ich sie dann vielleicht durch, habe es dann selber entschieden, fühle mich vielleicht auch in irgendeiner Form gut. Aber am Ende des Tages war das nicht so einfach, dass ich diese Entscheidung treffen konnte in der Organisation, weil die ganze Organisation nicht darauf ausgelegt ist. Geht es einher damit? Muss ich eigentlich auf der Organisationsebene anfangen, damit solche Strukturen sich auch durchsetzen können? Ist das wichtig an der Stelle? Also ich denke jetzt, also das ist natürlich jetzt ein sehr extremes Beispiel, wo sehr starre Strukturen existieren, aber das gibt's ja auch sehr häufig. Es gibt sehr klare Strukturen, sehr klare Prozesse, klare Unterschriften, wo jemand entscheiden muss oder informiert werden muss. Und dann kann ich dann doch gar nicht so frei entscheiden innerhalb eines Teams.
Also ich denke mal, sobald das Entscheidungen betrifft, die außerhalb des, also die quasi Auswirkungen auf andere wiederum haben, ist natürlich genau das ein kritischer Punkt, ne? Also da ist dann vielleicht auch ein Stück weit die Grenze gegeben. Ich würde gerne noch mal ein anderes Beispiel wählen. Wenn jetzt zum Beispiel an einer Schnittstelle etwas bearbeitet wird zwischen 2 Abteilungen. Die eine arbeitet nach New Work, ja, also nach diesen Prinzipien, und die andere Organisation nicht oder Bereich. Dann kann es dazu kommen, dass zum Beispiel auch in einem Meeting ein Mitarbeiter aus dem einen Team mit der Führungskraft des anderen Teams spricht. Und dann gibt es manchmal auch Irritationen. Ne? Also dann heißt es, naja, aber ich will doch mit dem Bereichsleiter sprechen und nicht mit dir. Warum sitzt du mir jetzt hier gegenüber? Und das kann natürlich zu Irritationen führen, aber ich glaube, das ist auch etwas, wo die Organisation dann vielleicht lernen kann. Also vielleicht ist dann auch dieses eine Team der Impulsgeber für andere Teams. Man kann es nämlich auch anders machen. Da ist es aber wiederum wichtig, aus dem Team, was jetzt sozusagen nach den New Work-Prinzipien arbeitet, dass die Führungskraft dort diesen Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin stärkt und sagt, nee, ich vertraue dir, du darfst in diesen Termin gehen, vielleicht auch hintenrum ein bisschen vorbereitet, und der anderen Führungskraft sagt, pass auf, ich werde nicht kommen, aber meine Mitarbeiterin, ich vertraue ihr voll und ganz, sie hat die Entscheidungsgewalt, auch die Entscheidung mit dir gemeinsam zu treffen, wir arbeiten anders, na, also so ein bisschen den Boden bereiten, würde ich sagen. Und dann kann dieser eine Bereich in dem Beispiel auch Impulsgeber sein für andere, dass man vielleicht auch anders ans Ziel kommt und vielleicht auch motivierter ans Ziel kommt, weil der Mitarbeiter, der dann eben, oder die Mitarbeiterin, die in diesem Meeting dann sitzt, dieses Vertrauen natürlich auch spürt und plötzlich Dinge entscheiden darf und auch vielleicht coole Sachen umsetzen kann, worauf man hinterher stolz ist. Also das kann ja sehr motivierend sein in dem Fall. Es gibt aber natürlich auch andere Situationen, wo klare Grenzen sind, ne? Also Budgetfragen als Beispiel. Und da braucht es doch die Unterschrift. Also ich glaube tatsächlich, dass es, wenn man als kleines Team das anfängt, kann man Impulsgeber sein, man hat aber seine Grenzen. Man kann aber auch vieles in dem Team vielleicht schon so gestalten, ne? Sobald ich aber nach außen gehe und Schnittstellen habe, wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Und dann ist es spätestenfalls irgendwann auch die Frage für die gesamte Organisation, auf welchen Weg wollen wir uns hier begeben. Es gibt Unternehmen, die sagen, das war sehr viel in diesem Switch in Richtung Agilität so der Fall, dass dann agile Teams plötzlich in sich agil funktioniert haben und sobald sie quasi gut funktioniert haben, in eine andere Organisationseinheit übergewechselt sind, die von Anfang an agil aufgestellt war. Also das ist sozusagen ein Switch der Bereiche in eine neue Organisationsform quasi gegeben hat, das als Beispiel. Es gibt aber auch Fälle, wo aus dem Impuls heraus und mit Unterstützung von oben, also oben meint in dem Fall vielleicht dann irgendwie auch die Geschäftsleitung, dass da schon gesehen wurde, okay, so wie wir momentan aufgestellt sind als Organisation, in der heutigen Welt ist das nicht tragfähig. Wir müssen als gesamte Organisation uns irgendwie anders aufbauen. Und die Frage ist, wie? Und dann ist es natürlich für so ein New Work Team in deinem Beispiel einfacher, ne? Weil ich dann auch an den Schnittstellen vielleicht diese Brüche nicht mehr so habe.
Brauchst du diese Positivbeispiele, um Skeptiker zu überzeugen? Also ich skizziere jetzt auch wieder mal auch wieder so ein krasses Bild. Da hockt jetzt das eine Team, das arbeitet nach New Work, die haben da plötzlich Spaß und sind total selbstbestimmt. Im besten Fall habe ich meine Teams auch schon sehr stark der Wertschöpfungskette aufgebaut. Jetzt können die relativ viel selber entscheiden. Jetzt hocken die da ständig in der Kaffeeküche und arbeiten dort am Laptop. Der eine macht Vacation, der nächste arbeitet nur von zu Hause. Und irgendwie klingt das alles so kunterbunt. Und dagegen gibt's noch diese alte Welt, alle kommen ganz normal ins Büro und arbeiten ganz normal. Wie überzeuge ich denn jetzt sozusagen auch die Skeptiker davon, dass dieses kunterbunte Modell auch funktioniert und auch wirklich einen Mehrwert bringt? Also, dass es sozusagen nicht nur 2% produktiver ist oder die Leute halt einfach jetzt happy sind bei der Arbeit und das ja auch schon ein schöner Effekt wäre. Aber wie kriege ich denn sozusagen in dem Moment die Leute ins Boot geholt, zu sagen, guck mal, das funktioniert jetzt wirklich. Und jetzt reden wir jetzt mal nicht davon, die können jetzt plötzlich 20% mehr Bäume fällen oder haben ein neues Geschäftsmodell entwickelt und sind irgendwie total erfolgreich, was jetzt sehr einfach wäre in der Argumentationskette, sondern wir reden vielleicht von einem sehr, sehr großen Unternehmen, wo vielleicht so ein einzelnes Team gar nicht so eine gravierende Auswirkung auf das produktive Tagesgeschäft haben, was der Kunde vielleicht nachher dann auch in die Hand nimmt, wo ich vielleicht nicht so leicht messen kann, was ist dieser extreme Impact von einem Team zu dem anderen Team. Wie kriege ich das sozusagen in der Argumentationskette dann hin? Ich weiß, schwierige Frage.
Ich würde gerne in zwei Richtungen antworten. Die eine Richtung, und deswegen haben wir ja auch heute mit so steilen Thesen zu tun, ich glaube, dass New Work manchmal auch ein bisschen missverstanden wurde. Und du hast gerade dieses Bild skizziert, alle sind fröhlich und lachen. Ja,
ein bisschen absichtlich.
Machen Pause und gehen nochmal, reisen kurz mal nach Bali und wieder zurück. Und es war alles so nice und happy hier. Und ich glaube, dass das vielleicht auch ein Stück weit ein Image geworden ist und auch ein Imageproblem ist von New Work. Und ich habe so ein Beispiel im Kopf. Ein Unternehmen hatte ein neues Produkt und das wurde quasi in agil umgesetzt. Und alle waren ganz happy und es war doch so schön und die durften so viel Freiheiten haben und so weiter und so fort. Aber das Produkt kam nicht. Also sie haben quasi nicht geliefert. Und das ging eine Zeit lang gut und irgendwann machte das aber einen Switch. Und genau das ist dann der Punkt, wo es den Gegenbeweis gibt. Das heißt, die Kritiker von außen gucken sich jetzt dieses Team an und sagen, die sind zwar alle super happy und haben hier irgendwie Pause und wie auch immer, aber die liefern gar nicht und ich liefere aber. Und dann gibt es ein Missverhältnis, ne? Und dann ist es eben nicht der Beweis, wenn man so will, für New Work, sondern sie haben an dieses Image zwar nach außen hin, aber sie haben nicht vielleicht ihre strategischen Hausaufgaben gemacht. Sie haben vielleicht nicht oder sind nicht dazu übergegangen, auch mal zu sagen, Moment mal, wir müssen jetzt aber das bis da und dahin, ne? Wir haben Deadlines, die wir halten müssen und so weiter. Also das kann quasi ins Gegenteil umkehren. Und genauso aber gibt es andere Beispiele, wo als Beispiel ein Projekt umgesetzt wurde nach agilen Praktiken, würde ich sagen. Wir haben es sehr stark angepasst auf deren Lebenswelt. Und die waren plötzlich super schnell fertig mit ihrem Projekt und das kannten die in der Vergangenheit nicht. Und die waren total stolz auf sich und die Organisation hat auf dieses Team geguckt und hat gedacht, das kann doch gar nicht sein. Das hätten wir ja gar nicht für möglich gehalten, dass das mal so schnell funktioniert. Und das war der Gegenbeweis. Und da hat man dann gesehen, okay, das heißt, wenn man es anders macht, dann kann das sogar besser sein, als wie wir es jetzt bis dato immer gemacht haben, weil sich vielleicht die Rahmenbedingungen auch verändert haben, weil wir jetzt vielleicht auch andere Möglichkeiten haben. Und vielleicht lohnt sich der Weg ja doch. Und dann kann man die Kritiker quasi überzeugen. Aber ich finde, man muss immer auch, egal in welchem Konstrukt man arbeitet, immer gucken, am Ende soll ja irgendwie ein Ergebnis da sein. Und wenn ich den Blick aufs Ergebnis nicht mehr habe, dann habe ich einen Fehler gemacht, egal in welchem System ich unterwegs bin. Ne, ob ich dann sage, ja, das sind halt verkrustete Strukturen, bürokratisch und so weiter, und die sind schuld. Oder, naja, das ist so fancy New Work-Gedöns, das ist jetzt schuld. Ich glaube, dass es eigentlich immer darum geht, egal in welchem Konstrukt, ich muss gucken, dass irgendwie ein Ergebnis bei rumkommt. Und dann bin ich auch produktiv.
Das zeigt wieder, dass es nicht den einen Weg gibt oder ich nicht die eine Methode kopieren kann, sondern dass ich eigentlich schauen muss, was funktioniert für meinen Fall am besten. Und im besten Fall bin ich auch noch in einem Modus, das auch regelmäßig zu challengen, so wie die Orca das sagt. Dann arbeitet ein Team mal nach einer anderen Methodik oder einem anderen Typus, einem anderen Rhythmus und guckt, ob es besser läuft. Und ich challenge das sozusagen gegen meinen Alltag und schaue immer nach Möglichkeiten, etwas besser zu machen und Teams auch an der Stelle zu verbessern. Und da haben wir dann auch diese Brücke Richtung Produktivität. Zu schauen, wie können wir zusammenarbeiten? Was hilft uns im Alltag wirklich schneller zu liefern, besser zu liefern, den Kunden glücklich zu machen? Und was hilft uns nicht? Weil es gibt ja auch Negativbeispiele, wie du auch gerade gesagt hast. Nicht immer funktioniert das automatisch, weil so ein Team plötzlich agil arbeitet. Sondern dafür, vielleicht hätten die das hinbekommen, wenn man denen vielleicht noch ein bisschen mehr Rahmen gegeben hat. Und vielleicht hätten sie noch einen besseren Agile-Coach gebraucht vielleicht, etc. Und vielleicht hätten sie aber noch ein bisschen mehr Training gebraucht, zweiten, dritten, vierten Zyklus. Und dann wäre das vielleicht auch irgendwann gekippt. Aber zumindest in der aktuellen Konstellation hat es nicht funktioniert. Und das muss man dann auch sehr stark reflektieren. Warum hat es nicht funktioniert? Vielleicht ist es nicht der Weg, der bei uns gerade funktioniert, auch wenn agil per se eine ganz gute Methodik ist. Aber wenn es hier gerade nicht funktioniert in dem Kontext, dann kann ich nicht auf diesen happy, fancy Zug aufspringen und sagen, ich mache das jetzt einfach mal, sondern da muss ich was anderes finden. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Weg von New Work, zu gucken, was brauche ich persönlich.
Also ich glaube, es ist wichtig, an der Stelle den Teams oder der Organisation diesen Lernraum zu geben. Zu überprüfen, ist die Methode, die wir jetzt gewählt haben, die richtige? Können wir das nochmal anpassen? Haben wir weitere Impulse, die wir mit aufnehmen? Und diesen Rahmen auch ganz ehrlich durchzuziehen und eben nicht schleifen zu lassen. Und irgendwann macht man dann doch keine Retrospektive mehr, weil man ja vermeintlich schon so gut drin arbeitet. Und dafür braucht es übrigens auch wieder die Führungskräfte, ne, um diesen Raum zu halten. Und das andere war die Frage, wenn ich jetzt als Organisation in diese New Work-Richtung unterwegs bin, ne, dass ich dann auch Strukturen schaffe, die für alle funktionieren. Und man erkennt in Organisationen, zum Beispiel anhand auch von Mitarbeiterbefragungen, habe ich jetzt letztens erst wieder gesehen, in welchen Teams das gut funktioniert und in welchen nicht. Also man kann gar nicht nur Produktivität gucken im Sinne von, wo ist am Ende bei der Wertschöpfung ein gutes Ergebnis rausgekommen. Das ist natürlich unstrittig ein wichtiger Fakt. Andererseits erkennt man aber auch tatsächlich ein positives Ergebnis in den Teams, wo es rund läuft, sind auch die Ergebnisse positiver. Ich fühle mich mehr committed zum Unternehmen. Ich würde das vielleicht auch weiterempfehlen in meinem Bekanntenkreis. Ich verstehe auch, was wir tun. Ich kann auch dahinter stehen, was unser Beitrag ist als Organisation. Und das wiederum erkennt man in den Teams mehr, die vielleicht diese Freiheit mehr haben, Dinge auch mitzugestalten oder Dinge auch zu hinterfragen oder auch mal zu sagen, ich glaube, wir können das mal loslassen, weil wir das gar nicht mehr brauchen. An diese Offenheit zu haben, ja.
Das sind Dinge, die man meistens sehr, sehr gut auch ohne Befragung schon mitkriegt in irgendeiner Form in der Organisation, weil sich das sehr, sehr häufig sehr stark ausstrahlt und widerspiegelt in der Organisation. Man das sehr häufig dann merkt, nicht nur von der Stimmung innerhalb des Teams, sondern von Dingen, die sie dann plötzlich auch verändern können. Man merkt dann plötzlich, das Team, das rennt und läuft und es funktioniert einfach, egal was die irgendwie anfassen. Man hat so das Gefühl, egal was passiert, irgendwie kriegen die alles plötzlich hin. Und das ist dann meistens auch so ein schönes Gefühl und ja auch so ein Ehrgeizpunkt, wo ich sage, hey, da will ich als Team ja auch irgendwie hinkommen. Da will ich als ganze Organisation eigentlich hinkommen, genauso zu arbeiten, wie dieses Team arbeitet. Ich möchte zum Schluss nochmal vielleicht ein paar Tipps mit reingeben. Wir haben jetzt ganz viele Thesen diskutiert und gute und schlechte Dinge auch. Kleines Gedankenexperiment. Wir hatten ja gerade den Podcast von deiner Schwester mit der Julia, wo es ja auch darum ging, so eine Reise zu durchleben, von ihr persönlich vom Führungsstil her. Wie kann ich sozusagen meine Organisation umstellen? Das ist das Thema New Work und sie hat es ja gar nicht so genannt, aber dass das Thema sozusagen sehr verteilt, also verteilte Führung war aber eher so ein Thema zum Beispiel auch und auch das sehr starke Reflektieren war ein Thema und auch Verantwortung abgeben war ein großes Thema bei ihr. Das heißt, und sie hat es ja auch nicht von jetzt auf gleich gemacht, sondern sie hat ja über ihre Reise erzählt, dass sie sich auch viel Hilfe geholt hat und ja auch dich mal um Rat gefragt hatte und gesagt hat, ich muss sozusagen am Führungsstil was ändern, ich muss an der Organisation was ändern, hat sich sozusagen anders aufgestellt, um heute besser zu funktionieren, als früher zu funktionieren. Wenn du jetzt auf so ein Beispiel drauf schaust, was würdest du heute anderen Leuten wie Julia oder anderen Organisationen empfehlen, was jetzt gerade wichtig ist als Fokuspunkt? Worauf müssen sie sich konzentrieren, damit sie an diesen Themen, an den richtigen Themen arbeiten? Vielleicht können wir mal so drei Hauptpunkte rauskristallisieren. Wenn ich jetzt auf meine Organisation drauf gucke, auf meine Teams drauf gucke, womit sollte ich mich beschäftigen?
Ich würde tatsächlich den ersten Punkt, und da bin ich beim Axtschärfen nochmal, ich würde wirklich gucken, mit dem Team gemeinsam, so wie wir aktuell zusammenarbeiten, ist das richtig, ist das gut oder gibt es andere Möglichkeiten und Mittel heutzutage, ne? Ob das Digitalisierung, KI, beschleunigte Prozesse, was auch immer ist. Oder auch die offene Kommunikation im Team, ne? Psychologische Sicherheit als Stichwort. Das ist, glaube ich, Schritt 1. Schritt 2 wäre wahrscheinlich noch klarer herausstellen, dass es neben dem operativen Tagesgeschäft wichtig ist, sich mit den strategischen Themen auseinanderzusetzen. Ansonsten galoppiert man immer hinterher. Also man ist nur im Reaktionsmodus. Und das ist in der heutigen Zeit gar nicht einfach, weil wir in so einer unsicheren Zeit unterwegs sind, wo ich mich auch strategisch nicht oder darauf besinnen kann, dass, wenn ich jetzt dein Bild aufgreifen darf mit dem Schloss, dass, ne, ich jetzt für die nächsten 2 Jahre sagen kann, das wird ein Schloss und dann wird es am Ende auch ein Schloss, sondern es kann auch irgendwie anders werden, weil plötzlich hat es keinen Boden mehr, sondern ist offenes Meer geworden oder so. Ne? Also das kann sich natürlich alles verändern, aber ich glaube, dem Team klarzumachen und Strukturen zu schaffen, in welchem Rahmen, in welcher Regelmäßigkeit, mit welchen Rollen ich strategisch arbeite an den wirklich wichtigen Themen und das auch zu priorisieren, das ist, glaube ich, das Zweite, was ich mitgeben würde. Also wie schaffe ich einen Rahmen für mein Team, damit sie auch strategische Arbeiten vollziehen können. Und das Dritte ist vielleicht sogar noch stärker nach außen zu gehen, ob das jetzt an Schnittstellen ist oder ob es sogar so weit geht bis zum Kunden. Ja, also die Wertschöpfungskette so ein bisschen durchzugehen, aber auch vor allen Dingen bereichsübergreifend, weil ja viele Organisationen eben noch nach Bereichen organisiert sind. So ist die Realität heute in vielen Organisationen. Und ich glaube, da auch nochmal zu gucken, sind auch die Prozesse an den Schnittstellen, also wo unsere Teamgrenze quasi aufhört und das nach außen geht, sind die optimal oder nicht? Und kann man das vielleicht auch jetzt im übertragenen Sinne sogar für die ganze Organisation nochmal neu denken?
Ja, genau. Das sind noch 3 sehr, sehr große Aufgaben oder Hausaufgaben, die wir einmal mitgeben können.
Ja, und weil es so große Aufgaben sind, tatsächlich als 4. Aufgabe wirklich sich kritisch zu hinterfragen, auch als Führungskraft, welche meiner Aufgaben liegen wirklich bei mir und wie kann ich vielleicht mein Team anders aufstellen, ne? Also Stichwort geteilte Führung, worüber wir ja heute auch schon mal kurz gesprochen hatten. Da einfach nochmal kritisch drauf zu gucken. Muss das so oder kann das auch anders? Ja.
Vielleicht kann es auch anders. Das ist ein gutes letztes Stichwort. Vielleicht haben wir es ein bisschen anders gemacht. Vielleicht haben wir den ein oder anderen Ratschlag mitgegeben. Vielleicht haben wir die ein oder andere Perspektive verändert. Falls wir das getan haben, würde mich das sehr interessieren. Was denkt ihr zum Podcast mit der Lea? Habt ihr was mitgenommen? Habt ihr euch wiedergefunden in dieser Welt? Seid ihr auch gerade in dieser Diskussion? Wo steht ihr gerade im Prozess? Schreibt mir gerne mal an modernwork@cybert.group und geht in die Diskussion mit mir. Sehr gerne auch mit der Lea. Ich werde unsere beiden LinkedIn-Profile natürlich verlinken. Wenn ihr auch gerade da feststeckt, dann könnt ihr die Lea natürlich auch gerne einfach mal ansprechen direkt, weil sie hat es ja erwähnt, ihr Unternehmen hilft euch dabei, Richtung moderner Arbeitsformen zu kommen. Das heißt, wenn ihr feststeckt, wisst ihr, wo ihr Hilfe findet. Natürlich außer dem Podcast zu hören. Lea, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ja im Vorfeld eigentlich schon, ich glaube, ein bisschen mehr wie eine Stunde gesprochen. Von daher war es jetzt für uns eine sehr, sehr lange Aufnahme eigentlich. Ich hoffe, ihr da draußen habt was mitgenommen. Lea, Dankeschön und bis nächste Woche. Tschüss.
Vielen Dank und tschüss.